Ja, herzlich willkommen zur ARD-Pressekonferenz hier in Hannover. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Intendantinnen und Intendanten haben sich in den vergangenen zwei Tagen hier getroffen, genauso wie die Vorsitzenden der Gremien. Gastgeber war der NDR und ist auch noch der NDR, das Landesfunkhaus Niedersachsen. Vielen Dank an die Kollegen, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Ich möchte Ihnen eben kurz die Herren rechts neben mir vorstellen, den meisten sowieso bekannt und steht auch noch ein Schildchen vor, ich mache es aber trotzdem. Lutz Marmor, ARD-Vorsitzender und NDR-Intendant, dann Volker Herres, der Programmdirektor des Ersten und Joachim Knuth, der Vorsitzende der ARD-Hörfunkkommission und Hörfunkdirektor des Norddeutschen Rundfunks. Auf ihrer letzten Sitzung im September haben sich die Intendanten mit der Tour de France beschäftigt und zwar genau mit der Frage, inwieweit denn die ARD wieder in die Berichterstattung über die Tour einsteigen könnte. Das haben die Intendanten prüfen lassen und wie der derzeitige Stand ist. Dazu jetzt mehr von Lutz Marmor.
Ja, guten Morgen, herzlich willkommen auch von mir. Zunächst mal haben sich die Kolleginnen und Kollegen hier in Hannover sehr wohl gefühlt. Wir waren ja das erste Mal seit 10 Jahren wieder in Hannover. Aus meiner Sicht eigentlich überfällig. Also eine frühere Wiederholung bietet sich an. Es war einfach sehr, sehr, sehr nett hier und wir hatten eine gute Verhandlungsatmosphäre. Zur Tour de France. Ja, es ist so, dass wir in der Tat jetzt im Verhandlungsstatus sind. Die Verhandlungen sind aber, sage ich jetzt mal leider, sonst könnte man vielleicht noch mehr verkünden, noch nicht abgeschlossen. Und deshalb, da Vertraulichkeit vereinbart ist, bitte ich Sie um Ihr Verständnis, dass ich nicht mehr sagen kann, als dass wir verhandeln und dass wir hoffen, zu einem Abschluss zu kommen. Aber Verhandlungen sind hart und bei harten Verhandlungen kann man auch nicht garantieren, wenn die Tinte nicht trocken ist, dass am Ende zu einem Abschluss kommt. Das zur Tour de France.
Gibt es dazu Fragen, auch wenn Herr Marmor eigentlich gesagt hat, dass er in dem Sinne keine beantworten kann zum jetzigen Zeitpunkt, aber überraschenderweise doch Fragen. Wenn Sie sich kurz vorstellen würden und dann die Frage.
Sandra Razzo, NDR Fernsehen. Warum hat sich die ARD überhaupt entschieden, wieder in die Verhandlungen zu gehen und sich um die Tour de France zu bemühen?
Ja, das haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt. Kann Volker Herres vielleicht auch ergänzen. Das ist ja mal eine zunächst mal programmliche Abwägung. Die Tour de France hat nach eigenem Bekunden und viele Sportjournalisten beurteilen das genauso, ja den Kampf gegen das Doping wirklich auch ernsthaft aufgenommen. Unsere deutschen Spitzenradsportler, die bekunden ja öffentlich und schwören Stein und Bein, dass sie dopingfrei sind. Und wir werden berichten, wenn es zu einem Abschluss kommen sollte. Das werden wir sehen dann. Und wir werden auch sehen, ob das Publikumsinteresse dann so ist, dass die Berichterstattung am Ende dann auch trägt. Aber so weit sind wir, wie gesagt, noch nicht. Weiß nicht, ob du ergänzen möchtest,
gern,
Volker.
Gern. Doping ist ja nicht nur bei der Tour de France ein Thema, sondern Doping ist generell ein Thema im Sport. Und wir sind, das will ich nur noch mal in Erinnerung rufen, seinerzeit ausgestiegen aus der Tour de France, weil wir gesagt haben, diese Sportart hat eine Häufung an Dopingfällen gezeigt und eine Intensität, bei der der Sport jegliche Attraktivität auch verloren hat fürs Publikum. Das konnte man übrigens auch beobachten in der Akzeptanz, sodass wir gesagt haben, hier ist eigentlich das Interesse an dieser Sportart dahin, selbst verschuldet durch die unglaubliche Zahl an Dopingfällen, die dort auftrat. Wir werden mit der Tour jetzt umgehen, wenn es zu einem Abschluss kommt, ist ja alles konjunktivisch, wie mit jeder anderen Sportart auch. Wir werden sie kritisch begleiten, wir werden auch sehr genau aufs Doping gucken. Wir haben in unseren Verträgen, das ist aber in allen Sportverträgen gleich, immer Dopingklauseln, also auch Ausstiegsklauseln. Aber wir machen uns auch nicht zum Richter über Sportarten. Und der Radsport ist unverändert eine attraktive Sportart. Die Tour ist das herausragendste Radsportereignis überhaupt, das es gibt. Und inzwischen sind ja auch viele sehr engagierte und erfolgreiche deutsche Sportler wieder dabei. Und man muss in der Tat anerkennen, dass die Tour in den letzten Jahren sehr viel unternommen hat, um Doping zu vermeiden. Das muss man auch anerkennen. Und dann werden wir schauen, wie das vom Publikum angenommen wird und wie sich diese Sportart im Alltag bewährt, wenn es zu einem Ergebnis kommt.
Vielen Dank, Herr Herres. Herr Grimm, ist damit Ihre Frage auch beantwortet? Gibt es sonst weitere Fragen zu? Ja, bitte, Frau Stock.
Mein Name ist Sigrun Stock, dpa Deutsche Presseagentur. Bis wann möchten Sie denn die Verhandlungen abschließen?
In diesem Jahr.
Genau. Auf jeden Fall in diesem Jahr. Also So oder so, wie gesagt.
Weitere Fragen? Dann zu dem nächsten Thema, das vielen von Ihnen sehr bekannt ist. Wir haben hier auf den ARD-Pressekonferenzen schon sehr häufig darüber gesprochen. Es geht um das junge Angebot. Jetzt gibt es tatsächlich die Entscheidung. Die Ministerpräsidenten haben Ende Oktober ARD und ZDF den Auftrag gegeben, das junge Angebot auf die Beine zu stellen, und zwar ausschließlich im Internet. Und natürlich haben auch die Intendanten hier bei ihrer Tagung darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Herr Marmor.
Ja, vielen Dank. Erstmal ist, glaube ich, festzustellen, dass es doch eine jetzt doch sehr positive Würdigung dieses Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz gibt, und zwar einheitlich von allen, von den Intendantinnen und Intendanten, aber auch von den Gremienvorsitzenden, die ja auch hier getagt haben. Wir haben stellvertretend dem Ministerpräsidenten Stefan Weil dafür auch gesagt, dass das ein Beschluss ist, der ja eine Tür öffnet, eine Tür, ein ausdrücklicher Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz für ein junges Angebot. Und wir haben darum gebeten, einen solchen Auftrag zu bekommen. Der ist jetzt anders als von uns geplant, aber jetzt sehen wir doch ganz klar und alle die Chancen und weniger die Risiken, die es ja bei jedem Projekt gibt. Wir haben festgehalten, es ist ein Projekt aller, natürlich auch des ZDF. Ich kann jetzt im Augenblick nur für die ARD sprechen, aber wir möchten wirklich alle Kräfte innerhalb der ARD bündeln. Es gibt ja ganz viele interessierte Programmmacherinnen und Programmmacher in den einzelnen Häusern, die sagen, wann geht's los, wie können wir das jetzt, wie können wir unsere Kreativität einbringen, was können wir dort machen. Und da ist etwas, was ich mal als Aufbruchsstimmung dann doch gerne formulieren würde. Und wir werden jetzt sehr, sehr zeitnah auch mit dem ZDF sprechen nächste Woche. Und dann, glaube ich, werden wir auch zügig beginnen, auch erste organisatorische Dinge festzusetzen. Es wäre, glaube ich, sinnvoll, relativ bald schon eine Art Kopfstelle, also Geschäftsführer, Geschäftsführer zu machen. Wir haben ja Erfahrung, wie das beim KiKA damals war. Und das kriegt dann doch noch einmal einen besonderen Schub. Es wird allerdings auch darauf ankommen, wir haben ja noch keine rechtliche Grundlage. Es gibt einen Beschluss, aber der muss natürlich jetzt in Gesetze gegossen werden, in Staatsvertrag, dass das jetzt auch entsprechend umgesetzt wird. Und dann hat man auch die rechtliche Sicherheit. Wir haben den Standort Mainz für diesen jungen Kanal bestätigt und die Federführung des SWR. Wir haben große Rückendeckung auch nochmal von unseren Gremien bekommen. Und insgesamt, wenn Sie den Beschluss sehen, dann hat er ja auch endlich mal ein Stück Klarheit. Also die Diskussion, wie geht das weiter mit den sogenannten Digitalkanälen, die ist ja jetzt zumindest mal auf absehbare Zeit, Ewigkeiten gibt es im Medienbereich natürlich nicht beendet. Es ist jetzt klar, wir werden ein Festival haben als ARD, wir werden Tagesschau 24 haben und wir werden mit dem ZDF gemeinsam online das junge Angebot entwickeln. Und darauf werden wir uns jetzt auch einrichten. Das ist schon mal gut, dass wir dort Klarheit haben. Also ich fand die Diskussion dort insofern konstruktiv, als jetzt alle gesagt haben, das ist eine richtig große Chance. Und ich sage jetzt etwas salopp, die dürfen wir halt nicht vergeigen, sondern die muss jetzt wirklich aktiv aufgenommen werden. Und es ist schön, dass ich den Eindruck zumindest habe, dass jetzt die Chancen mehr gesehen werden als mögliche Risiken. Das vielleicht mal eingangs dazu.
Vielen Dank. Herr Grimm.
Ich habe Imre Grimm, Hannoversche Allgemeine. Ich habe zwei kurze Fragen. Das eine ist junges Angebot jetzt die neue Sprachregelung? Das
Nein. Ich muss es ja irgendwie nennen. Wir werden natürlich noch einen knackigen Titel haben, das ist ja völlig klar. Also irgendwo das. Also Angebot heißt schlicht und einfach so online und eben jung. Und natürlich gibt es auch schon viele Ideen. Wir hatten ja auch schon ein Konzept entwickelt, das ist ja jetzt nicht alles obsolet. Also wird man viele Bausteine verwenden können, aber eben nicht alle, weil es was anderes ist. Sie müssen das anders aufsetzen. Da muss man auch nochmal neu in der Gesamtheit überlegen, wenn Sie halt sozusagen wirklich online konzentriert dieses Angebot haben. Dass die jungen Radiowellen natürlich ein ganz wichtiger Anker sein werden der ARD. Das ist sogar im Beschluss, glaube ich, verankert, aber ist auch für uns ganz, ganz wichtig. Da wissen wir ja, wie wir Junge erreichen können. Und das jetzt nochmal kompakt zu bündeln, das kann sehr, sehr spannend sein. Und ich weiß ja von vielen Volontärinnen, Volontären, von jungen freien Mitarbeitern, freien Mitarbeitern, wie viele Ideen es da eigentlich gibt. Eher hat man einen Überfluss an Ideen. Sie müssen jetzt sehen, wie Sie das vernünftig kanalisieren, wenn Sie alle Häuser haben. Und das ist jetzt die Aufgabe auch des Federführers, aber von uns allen. Und es ist ja besser, dass man mehr Ideen hat als zu wenig.
Die zweite Frage wäre, woran ist denn aus Ihrer Sicht der Vorstoß gescheitert, daraus einen TV-Kanal zu machen?
Ja, das ist doch jetzt Spekulation. Dass,
Nö, Sie können das ja bewerten.
Ich kann das insofern nicht bewerten, als ich ja bei den internen Sitzungen nicht dabei war und auch nicht in die Köpfe der Verantwortlichen schauen kann. Ich finde aber, dass wir jetzt mit diesem Kompromiss, nenne ich es auch einmal, gut leben können. Denn das ist ja für uns das Entscheidende. Es wäre und ist ein expliziter Auftrag für das Internet, für die junge Zielgruppe. Und das auch als Vertrauen von der Ministerpräsidentenkonferenz an ARD und ZDF auch ja, überreicht, ist vielleicht der falsche Begriff, aber gewährt zu bekommen, das finde ich viel wert. Und wir wissen, dass das, haben wir auch vorher schon gesagt, die schwierigste Aufgabe ist, dies ist die heterogenste Zielgruppe oder es sind sogar verschiedene Zielgruppen. Aber wenn wir das nicht versuchen, dann haben wir eh verloren. Also wir müssen es wirklich jetzt mit allen Kräften versuchen.
Danke. Frau Röther, hatten Sie noch eine Frage dazu?
Ja, Sie haben ja selbst gesagt, also mein Name ist Dimut Röther, EPD Medien, Sie haben ja selbst gesagt, das muss jetzt in Form eines Staatsvertrags gegossen werden. Wollen denn die Ministerpräsidenten von ARD und ZDF dafür nochmal ein Konzept haben, was dann als Anhang in den Staatsvertrag wandert, wie es ja bei den Digitalkanälen auch war? Oder wird das Konzept jetzt von den Staatskanzleien geschrieben?
Also das Konzept wird mit Sicherheit nicht von den Staatskanzleien geschrieben, das glaube ich nun wirklich nicht. Dass es ein Konzept dazu geben muss, wenn es denn soweit ist, wir sind ja noch nicht soweit, das ist, glaube ich, klar. Wie das genau aussieht, das wird gerade noch besprochen. Ich bin auch kein Jurist, aber damit beschäftigen sich natürlich unsere juristischen Kolleginnen und Kollegen ebenso wie die Staatskanzleien. Und es wird wahrscheinlich eine direkte Beauftragung geben. Und wenn es eine Beauftragung gibt, das steckt ja schon im Wort drin, da muss auch gesagt werden, wie der Auftrag aussieht. Den kann man abstrakter und konkreter machen. Es wäre wahrscheinlich klug, weil es ja Weiterentwicklungen gibt, diesen Auftrag eher etwas abstrakter zu halten und nicht jetzt in jedem Detail auszuformulieren. Aber wie gesagt, da sind wir ja nicht Herren des Verfahrens, das sind die Länder.
Vielen Dank. Gibt es noch Fragen zum jungen Angebot?
Lange RBB. Bei den Finanzen haben Sie da auch genauso viel Fantasie wie Ihre jungen Leute für das Angebot?
Ich persönlich bin ja früherer Verwaltungsdirektor, habe viel Fantasie bei dem Thema Finanzen. Aber es macht ja jetzt keinen Sinn, Finanzen festzulegen, wenn wir noch kein Konzept haben. Wir haben gesagt, die Mittel, die wir sozusagen bereitgestellt haben für den also für das bisherige Angebot, die halten wir jetzt zusammen, geben sie nicht einfach aus. Aber natürlich können Sie erst sagen, was das Ganze kosten soll, darf, kann, wenn Sie, und die Obergrenze gilt sowieso, das ist ja klar, da hatten wir uns verpflichtet, da wackelt keiner, das ist ja völlig logisch. Aber wir können diese Entscheidung wirklich erst treffen. In dem Fall folgen die Finanzen schon dem Konzept, wenn das Konzept ausgearbeitet ist.
Ja, trotzdem nochmal an dieser Stelle. Bestimmte Sender haben ja bestimmte Angebote reingegeben, wie man sich dran beteiligen möchte. Der WDR war circa mit 8 Millionen ungefähr dabei. Diese 8 Millionen, hört man jetzt aus Köln, werden aber für Festival gebraucht.
Ja, das ist was anderes. Also der WDR hat der 1 Festival, ist eine gemeinschaftlich finanzierte Veranstaltung, wie bisher 1 Plus, wie bisher Tagesschau 24. Und es gibt einen Eigenanteil jedes Federführers. Der Westdeutsche Rundfunk hat einen eigenen Anteil sozusagen gemacht und der Rest ist Umlage bei 1 Festival. Der Südwestrundfunk hat einen eigenen Anteil bei 1 Plus und der Rest ist Umlage. Der NDR hat einen eigenen Anteil bei Tagesschau 24 und der Rest ist Umlage. Und es ist so, der WDR hat von Beginn an erklärt, beim jungen Kanal, das war auch akzeptiert, dass sein Eigenanteil, den behält er sozusagen selbst, sondern nur die gemeinschaftliche Finanzierung, es war ja die Idee oder die Erwartung, dass 1 Festival nicht fortgeführt wird, die kann man dann für den jungen Kanal zur Verfügung stellen. Die fehlt jetzt, weil 1 Festival weitergeht, das ist ja ganz klar. Darüber muss man jetzt nachdenken, aber wie gesagt, da das Konzept sich ohnehin verändert, man braucht keinen digitalen Satelliten beispielsweise, also da gibt es jede Menge Änderungen auch anderer Art, deshalb wäre das zu früh. Aber es ist jetzt nicht so, dass das damals alles WDR-Geld war, sondern das war gemeinschaftlich finanziertes Geld, das frei würde, wenn es 1 Festival nicht mehr weitergegeben hätte. Ich finde allerdings gut, wenn Sie das Gesamtbouquet sehen. Die privaten Sender gründen ja eher einen Sender nach dem anderen, was ich gar nicht kritisiere, sondern was völlig in Ordnung ist. Deshalb bin ich froh, wenn wir einen Kanal wie 1 Festival haben, der ja auch Entwicklungschancen bietet und auch dem Publikum zusätzliches Angebot bietet.
Dazu noch eine Nachfrage. Es könnte aber schon sein, dass Sie die kompletten 45 Millionen jetzt für dieses Internetangebot ausgeben. Die stehen Ihnen zur Verfügung.
Ja, ich kann jetzt, wir müssen die Finanzierung, das hat Herr Lange zu Recht gesagt, am Ende, wenn dann die Summe definitiv feststeht, noch einmal aktuell zusammenbringen. Aber derzeit sind wir erstmal auf dem Stand, dass wir sagen, es kann bis zu 45 Millionen kosten. Keiner wird aber das Geld sozusagen unnötig ausgeben, weil die Finanzen bei allen Häusern knapp sind. Das ist doch ein bisschen früh, das endgültig zu sagen, Herr Grimm. Wir haben nur gesagt, jetzt denkt nicht, es wird alles so viel billiger und gibt das Geld für anderes aus, sondern mal rein vorsorglich das Geld zusammenhalten, was mir auch rational erscheint. Denn ich habe das gesagt, ich finde das ein sehr wichtiges Projekt. Und das kann jetzt nicht als Sparbüchse irgendwie verwendet werden.
Frau Stock.
Zwei Nachfragen. Auch hier die Frage nach, was wird als Startdatum angepeilt im Moment? Und zum Zweiten, können Sie konkretisieren, wie Sie mit diesem Angebot im Internet die junge Kundschaft ins Fernsehen und locken wollen?
In das Kernprodukt. Also, dass wir die Kundschaft unbedingt ins Fernsehen locken wollen, ist jetzt ehrlich gesagt nicht der primäre Zweck, sondern wir wollen den Angebote mit unserem Branding, also ARD/ZDF vermitteln, die für Public Value stehen, die auch Qualität haben, die aber sozusagen auch jugendgemäß sind und wo auch Blödsinn und was weiß ich vorkommen kann. Aber es ist jetzt nicht das Ziel, die ins Fernsehen zu locken oder so. Es kann Effekte geben, wenn wir eine Bewegtbild-Serie beispielsweise haben im Netz, dann kann die möglicherweise im Fernsehen auch irgendwo verwendet werden und umgekehrt. Aber erstmal geht es ja genau darum, den Fokus jetzt aufs Netz zu richten und nicht vom Fernsehen. Also da haben wir uns jetzt schon von dieser Idee verabschiedet. Das muss man sagen. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch das Radio und ausdrücklich Synergien müssen wir nutzen. Das steht auch im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, ist aber auch ein Gebot der finanziellen Klugheit und das werden wir machen müssen. Und zum Starttermin, wir müssen ja erstmal einen entsprechenden Staatsvertrag haben. Und wenn muss ein Staatsvertrag entworfen werden, dann muss der ja durch alle 16 Landesparlamente. Schon von daher wird der Termin nicht vor 2016 sein können. Wahrscheinlich, ist jetzt wirklich ein bisschen Spekulation, erstes Quartal oder Mitte 2016, wenn es schon einen ausformulierten Staatsvertrag gäbe, den die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abgeschlossen haben, der dann in den Parlamenten behandelt werden muss, dann kann man möglicherweise schon Vorkehrungen treffen. Wir fangen ja auch jetzt schon an, das ist ja klar. Aber vor, sage ich mal, erstes Quartal oder Mitte 2016 werden wir nicht starten können, das ist auch klar. Wobei weil man ja schon auch ein bisschen Vorlauf braucht. Also da ist ja viel zu überlegen. Und das ist sozusagen das zu bündeln. Das ist ja auch für uns eine neue Aufgabe, alleine im Netz nur für die Jungen ein solches Angebot zu konzipieren.
Vielen Dank, Herr Marmor. Gibt es zu diesem Thema noch Fragen? Auf welchen Wegen bzw. Verbreitungswegen unsere Programme unsere Kunden erreichen, das ist eine Frage, mit der sich die Intendanten immer wieder beschäftigen. Das haben sie auch hier in Hannover getan. Und die ARD möchte dabei alle relevanten Verbreitungswege nutzen. Und guckt man aufs Radio, gehört auf jeden Fall Digitalradio DAB Plus dazu. Und die Intendanten haben hier ihren Willen bekräftigt, das Digitalradio zu entwickeln. Und mehr Informationen dazu von Lutz Marmor.
Ja, da bin ich froh, dass das gelungen ist. Ich will mal einen ausdrücklichen Dank an Carola Wille, meine Kollegin vom Mitteldeutschen Rundfunk, dann richten. Es ist ja auch völlig legitim, dass neuen ARD-Anstalten zunächst einmal unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, wie eine strategische Frage zu beantworten ist. Wie halten wir es mit DAB Plus? Und wir haben aber gesagt, das Ganze kann wirklich nichts werden, wenn noch nicht einmal die ARD eine einheitliche Position zusammenbringt. Also haben wir uns in dieser Arbeitsgruppe, in der unter anderem auch Joachim Knut, der kann das gegebenenfalls ergänzen, hinterher auch vertreten war, Michael Rombach, der Vorsitzende der Produktions- und Technikkommission, in dieser Arbeitsgruppe alle Häuser jetzt unter ein Dach bekommen. Wir haben gesagt, wir bekennen uns zu diesem Weg. Wir möchten das ja hybrid machen. Es gibt eine Mischung ja aus Internetverbreitung und digitalem Radio. Es ist völlig klar, dass das Internet aus unserer Sicht rein technisch nicht alles leisten kann. Die Diskussion gibt's ja. Und wenn das Radio eine digitale Zukunft haben soll und nach unserer klaren Meinung soll und muss das Radio das haben, dann ist DAB Plus dafür das geeignete Mittel. Und da geht ein positiver Impuls von dieser Tagung hier in Hannover aus. Denn alle haben sich jetzt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die es ja gegeben hat, darauf verständigt, ja, wir möchten das, wir möchten diesen entsprechenden Akzent setzen. Wir finden es aber auch wichtig, die Debatte vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es wird ja immer wieder diskutiert, Abschaltdaten oder so etwas, das ist doch nicht der Sinn der Debatte. Wir möchten den Leuten etwas Neues anbieten, oder das ist ja schon angeboten, das möchten wir verbreiten, wir möchten die Vorteile. Und es ist ja eine völlig, finde ich, falsche Kommunikation, jetzt zu sagen, jetzt brauchen wir irgendwie ein Abschaltdatum. So, wir haben gesagt, ja, wir gehen die nächsten Schritte, wir müssen beantragen bei der KEF. Wir werden dann gemeinsam Kriterien entwickeln, wann vielleicht am Ende eines längeren Prozesses auch ein Abschaltdatum von der UKW-Verbreitung erfolgen könnte. Aber es macht ja gar keinen Sinn, jetzt irgendein Datum zu nennen, sondern wir haben gesagt, ja, wir bekennen uns, wir gehen die nächsten Schritte nach vorne. Und die Vorteile von DAB+, die kennen Sie, bessere Qualität, mehr Möglichkeiten, auch Zusatzdienste zu verbreiten, Frequenzökonomie auch nicht zu unterschätzen, auch für fast alle Anstalten Kostenvorteile, so dass wir meinen, da ist eigentlich das Interesse der Kunden und der Sender ein einheitliches. Und das wollen wir in den Mittelpunkt rücken. Und dann kann am Ende auch die Frage beantwortet werden, wir werden ja nicht ewig dann, wenn DAB Plus ein Erfolg wird, weiter Simulcast senden wollen. Aber das steht nach unserer Meinung jetzt nicht im Vordergrund. Dazu kann und sollte man Kriterien entwickeln. Aber wichtig ist, dass jetzt das Positive, das mit DAB Plus auch verbunden wird und verbunden werden kann, in den Mittelpunkt gerückt wird.
Vielen Dank. Gibt es Fragen zu DAB Plus? Das sieht mir nicht so aus.
Spezialthema, aber wichtig. Also ja, genauso wie DVB-T2, darüber haben wir auch uns unterhalten. Also wir möchten schon in die digitale Welt kommen, sowohl mit dem terrestrischen Fernsehen als auch mit dem terrestrischen Radio. Und das ist uns schon wichtig. Okay.
Von den Verbreitungs... Ja, bitte.
Trotzdem nochmal die Frage, DAB gibt es jetzt, glaube ich, seit 1995 ungefähr, jetzt haben wir 2014, bis jetzt ist da wenig gelungen, die ARD-Anstalten hatten alle unterschiedliche Interessen, an welchem Punkt ist es jetzt zusammengekommen?
Naja, wir haben ja jetzt erstmal DAB Plus, das ist ja ein anderer Standard, man kann auch mit Entwicklungen zu früh sein, das kennen Sie auch, also es gab schon mal HDTV, es gibt jetzt HDTV, es gab schon mal HD-Mac, glaube ich, in Ende der 89er Jahre und ist jetzt zum Durchbruch gekommen, HDTV, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Gegenargument, irgendwann ist die Zeit reif sozusagen und wir können es auch noch nicht abschließend beurteilen, denn wir brauchen natürlich alle, das habe ich eben vergessen zu sagen, die ARD alleine wird das nicht schaffen. Die Privaten müssen dort mitziehen, deshalb bitten wir auch die Privaten, sich in diese Richtung zu bewegen. Wir brauchen dann möglicherweise auch den Gesetzgeber, der bestimmte Voraussetzungen schafft. Wir brauchen beispielsweise auch irgendwann die oder noch mehr als bisher die Automobilindustrie. Da müssen, wenn man eine solche grundlegende technologische Umstellung, von der ja die Menschen in ganz Deutschland betroffen sind, durchsetzen will, müssen die verschiedenen Partner an einem Strang ziehen. Und wir haben gesagt, wir möchten unseren Impuls jetzt dazu geben. Wir waren ja auch nicht immer ganz einheitlich in der Frage. Und das ist das Signal. Ob das am Ende wirklich zum Durchbruch verhilft, werden wir dann sehen. Aber das ist jetzt ein wichtiger erster Schritt.
Joachim Knut möchte noch was sagen und dann Dimut Röther.
Ja, Lange, gibt zwei zusätzliche Aspekte. Zum einen hat die Zahl der verkauften DAB-Plus-Geräte zugenommen in einem überschaubaren, aber doch spürbaren Maße, ist der erste Punkt. Und der zweite, die Dringlichkeit der Frage, ob das Radio, das öffentlich-rechtliche Radio in Deutschland, sich auch in Zukunft einen eigenständigen Ausspielweg zutraut, in diesem Fall digital-terrestrisch, spielt vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch bei UKW immer wieder und auch demnächst zur Neuverteilung der Frequenzen kommen wird, eine zunehmend vitale Rolle. Und dieser Frage haben wir uns gestellt. Das heißt, wir glauben in der ARD an die Eigenständigkeit eines Radioausspielwegs, und zwar in einer Kombination mit dem Stream, also mit dem Internet, und haben dies jetzt bekräftigt und haben auch nochmal darauf hingewiesen, es wäre wichtig, dass die Simulcast-Phase, also das gleichzeitige Ausstrahlen über UKW und DAB+, so kostengünstig wie möglich und so lange wie nötig erhalten wird. Und dieses unter besonderer Berücksichtigung der Interessen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, denn für die machen wir das schließlich.
Vielen Dank. Frau Röther.
Ja, Herr Marmor, wenn Sie sagen, der Gesetzgeber muss mitspielen, was wünschen Sie sich denn vom Gesetzgeber?
Es gibt ja
zum Beispiel die Möglichkeit vorzuschreiben, dass alle Radios, die verkauft werden, auch DAB Plus empfangen können müssen.
Ja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Das wäre natürlich sehr hilfreich, wenn es so etwas gäbe. Das ist ein Beispiel. Ganz am Ende wird aber die Frage, ob und wann man vielleicht einmal abschalten kann, gar nicht von uns zu entscheiden sein. Da gibt es auch jetzt juristische Bewertungen, sondern das müssen die entsprechenden Gesetzgeber am Ende entscheiden. Denn wir sind hier im Bereich der Daseinsvorsorge. Da können wir nicht einfach von uns aus sagen, ein Weg, der bisher ja sehr, sehr weit verbreitet ist, den schalten wir ab. Das ist, glaube ich, der Punkt, weil es ja immer wieder in der Vergangenheit Diskussionen gab, was ist der richtige Abschaltzeitpunkt. Da sehen wir uns ehrlich gesagt nicht als diejenigen, die das entscheiden sollten. Und das ist auch verfassungsrechtlich gut begründet, wie ich als Nichtjurist Ihnen hier sage. Aber es können Sie sich vorstellen, wenn einer sagt, ja, wir sind öffentlich-rechtlicher Sender, wir haben ab morgen keine Lust mehr, irgendeinen Verbreitungsweg zu bedienen. So einfach geht's halt nicht, weil wir haben auch bei allen Rechten Pflichten als öffentlich-rechtlicher Sender.
Aber es sind, Frau Röther, schon ein paar Kriterien, die dahinter stehen und die wir, die ARD, für berücksichtigenswert halten. Das ist die Versorgung, technische Ausstattung, Verfügbarkeit. Dazu gehört die Ausstattung der Haushalte mit Endgeräten. Das gilt auch für Fahrzeuge mit Endgeräten, die DAB Plus kompatibel sind. Und natürlich, darauf zielt ja Ihre Frage, ist es oder wäre es hilfreich, wenn jedes in Zukunft verkaufte Radio auch die Fähigkeit hätte, DAB Plus empfangsfähig zu sein. Und dann kommt ein vierter Punkt hinzu, der betrifft uns in besonderer Weise, das ist die Programmvielfalt. Da gibt es auch unterschiedliche Entwicklungen innerhalb der ARD. Der Norddeutsche Rundfunk hat einige Sonderangebote, der Bayerische Rundfunk eine Menge. Und auch hier wird man darauf achten müssen, dass es tatsächlich einen Mehrwert gibt, der uns und unserem Auftrag, also Vielfaltserweiterung, auch entspricht.
Noch Fragen zu DAB Plus? Das sieht nicht so aus, also von den Verbreitungswegen zum Programm. Anders als du denkst, das war der Titel der Themenwoche Toleranz in diesem Jahr. Und anders als viele gedacht haben, war die Plakatkampagne für die Toleranzwoche. Und über das Toleranzthema ist ja viel berichtet worden bei uns im Programm, im Fernsehen, im Radio und auch online. Und der Bayerische Rundfunk hatte die Federführung in diesem Jahr. Sie finden auch eine Pressemeldung, die nochmal im Einzelnen so ein paar Highlights erwähnt. Und eine vorläufige Bilanz zieht jetzt Lutz Marmor.
Ja, vielen Dank. Also erstmal haben wir nochmal bekräftigt, übrigens auch die Gremien, dass es wichtig ist, solche Themenwochen zu haben. Also es wird auch weiterhin Themenwochen der ARD geben, weil es eine ideale Möglichkeit ist, die publizistische Kraft der ARD im Radio, im Fernsehen, im Internet, über alle Sender zu einem Thema zu bündeln. Und das ist eben in diesem Jahr die Themenwoche Toleranz gewesen. Wir finden auch nach wie vor richtig, dass wir das gemacht haben. Der Titel Toleranz, Akzeptanz, diese Diskussion hat ja eher sozusagen auch weiterführende Aspekte gebracht. Und wir sind immer der Meinung gewesen, wir können ja nicht Toleranz per Gesetz verordnen. Toleranz sozusagen muss in Diskussionen erarbeitet werden, Akzeptanz. Und ich glaube, dass die Themenwoche insgesamt dafür wirklich einen guten Beitrag geleistet hat. Das war auch das Fazit. Wenn Sie viele Programme, die wir im Angebot haben, gesehen haben, dann finde ich, ist das aller Ehren wert. Wir können jetzt hier mal zwei nennen. Volker Harris könnte es auch ergänzen aus dem Fernsehen oder Herr Jochen Knuth aus dem Hörfunk. Das Ende der Geduld, der Film über Kerstin Heisig mit Martina Gedeck und die daran anschließende Diskussion bei Anne Will hat schon gezeigt, dass es ein Thema ist, das schon auch den Nerv des Publikums trifft. Und auch, sag mal, hier in Hannover, die Dokumentation über Robert Enke, 90 Minuten sind kein Leben, ein ausgezeichnetes Stück. Ich nenne jetzt mal Pars pro Toto, diese beiden Beispiele. Das hat im Netz, das hat auch bei Ihnen in den Zeitungen Diskussionen ausgelöst. Das hat nochmal den Fokus auf das Thema gelenkt. Und eins, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Wir reden über ganz Deutschland. Und ich würde mal ganz vorsichtig formulieren, dass das Akzeptanz- und Toleranzniveau doch durchaus unterschiedlich sein könnte. Sowohl in einzelnen Häusern, man darf nie über sich selbst sozusagen reden, sich selbst dort in den Mittelpunkt stellen, sondern was ist in ganz Deutschland los? Und ich glaube, dass das immer noch wirklich ein Thema ist. Und dass darüber auch diskutiert werde, das war gut. Bei der Plakatkampagne, da mache ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das tut mir leid, dass jetzt Betroffene sozusagen sich davon schlecht behandelt fühlten, das war mit Sicherheit natürlich nicht die Absicht. Also da hat offensichtlich, man natürlich wollte man mit dieser Kampagne die sozusagen also zum Nachdenken anregen, aber vielleicht hat man sozusagen die Falschen zum Nachdenken angeregt. Sollte ja das sozusagen in der Technik der Kampagne sollte ja also sein, dass die darüber nachdenken, die vielleicht noch das eine oder andere Vorurteil hatten. Ob das jetzt mit der Plakatkampagne wirklich gelungen ist, weiß ich schlicht und einfach nicht. Das muss man einfach jetzt so sehen. Aber insgesamt mit der Themenwoche, da gab es wirklich viele bemerkenswerte Anstöße, bemerkenswerte Sendungen. Und das ist einfach das, was ja auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausmacht. Also von daher haben wir einen mit dem, was ich Ihnen auch gesagt habe, mit einer gewissen Kritik an der Kampagne, haben wir aber ein positives Fazit gezogen.
Noch Ergänzungen oder Fragen dazu? Keine Fragen, alles klar. Ende Januar ist der 70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz. Die ARD will an diesen besonderen Tag erinnern, aber nicht nur in ihrem Programm, also im Radio, Fernsehen und online, sondern dieses Mal mit einer Spendenaktion. Das Geld aus dieser Aktion soll der Erinnerungsstiftung Auschwitz zugutekommen. Der NDR hat diese Aktion vor knapp einem Jahr angestoßen. Und viele in der ARD finden das unterstützenswert, so dass aus ursprünglich einer kleinen NDR-Aktion jetzt offenbar ein großes ARD-Projekt wird zu diesem Jahrestag. Und mehr Informationen dazu von Herrn Marmor.
Ja, vielen Dank. Eigentlich haben Sie schon das Wesentliche gesagt. Das ist auch in Ordnung so. Wir sagen, vergessen ist gefährlich. Wir haben gemerkt, und das finden wir einen schwierigen Befund, dass die Besuche in Auschwitz von Deutschen unterproportional im internationalen Vergleich sind. Das ist dann schon ein Thema, wo man sagt, woher kommt das? Müssen wir, dafür ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk da, auch nochmal Stachel im Fleisch sein, müssen wir darauf aufmerksam machen. Und das wollen wir tun. Die Erinnerungsstiftung hat sicher auch immer mal ein finanzielles Problem, deshalb auch Spenden verbinden. Also Motto könnte man nennen, hinfahren und spenden. Also das ist das. Bitte weicht nicht aus vor dieser dunkelsten Seite der deutschen Geschichte. Und dazu haben wir zunächst im Internet ein großes Angebot gestaltet. Ich freue mich aber sehr, dass jetzt auch wirklich das Erste ganz deutlich auf dieses Thema doch auch einsteigt. Am 25. Januar, am Sonntag, wird Günter Jauch in seiner Sendung Auschwitz-Überlebende zu Wort kommen lassen. Das finde ich schon auch ein klares Signal. Wir werden am Montag danach um 22.45 Uhr in der Story im Ersten die Reportage Ich fahre nach Auschwitz haben von Gesine Enwald, die also Polizisten begleitet aus Hamburg auf Reisen nach Auschwitz und Jugendliche aus Breisach und Stadthagen. Und danach werden wir um 23.30 Uhr die internationale Koproduktion Night Will Fall sehen. Da wird gezeigt, wie die Alliierten das Grauen in den Konzentrationslagern dokumentarisch aufbereiten wollten. Aber dann ist es am Ende nicht zur Realisierung dieses Projektes gekommen. Die dritten Programme, die Radios begleiten das vielfältig. Und es ist uns wichtig und auch ein Anliegen, ja auch solche Themen bei den Deutschen im Gedächtnis zu halten und vielleicht sogar erst ins Gedächtnis zu bringen. Und dafür ist natürlich das Erste, sind unsere Programme auch da.
Vielen Dank. Der 70. Jahrestag, haben Sie ja gerade gehört, der Befreiung des Konzentrationslagers.
Am 27. Januar. Ne?
Genau, der 27. Januar. Das ist ein Schwerpunkt im Januar im Ersten. Aber es gibt noch weitere Schwerpunkte und auch einen Rückblick bekommen Sie jetzt von Volker Herres.
Ja, ich will gerne noch mal da anknüpfen. Wir werden den Montag am Vorabend der Befreiung Lutz Marmor hat zwei Programme genannt, ganz in den Zeichen der Befreiung von Auschwitz stellen, mit den genannten Produktionen Auschwitz und ich, Night Will Fall. Das ist ja ein Dokumentarfilm, der auf der Berlinale in diesem Jahr für großes Aufsehen gesorgt hat. Und wir werden auch noch ein musikalisches Experiment zeigen an dem Abend zur Musik des polnischstämmigen Komponisten Władysław Sendecki. Also das wird ein ganzer Abend sein, der sich diesem Thema widmet im Ersten. Es ist ja aber im Jahr 2015 nicht nur der Tag der Befreiung Auschwitz, sondern es ist der 70. Jahrestag der Befreiung Deutschlands. Und wir werden weitere Schwerpunkte dazu im Programm haben. Zwei will ich gern erwähnen. Das eine ist ein Dokudrama, Das Leben der Anne Frank von Raimund Ley, der ja viel für den NDR produziert hat, im Grunde im NDR, wenn man so will, groß geworden ist. Sehr beeindruckender Film, den wir Ende Februar um 20.15 Uhr zeigen werden, also im Vorfeld des, man muss ja sagen, vermuteten Todestages von Anne Frank. Man weiß ja nicht, wann sie ums Leben gekommen ist. Irgendwo Anfang März im KZ Bergen-Belsen. Und es wird eben das 70. Anne Frank-Jahr auch sein. Und wir werden dann im April eine bemerkenswerte Neuverfilmung zeigen des Romans von Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen. Wer aus den ostdeutschen Bundesländern kommt, kennt das Buch. Da war es, glaube ich, Pflichtlektüre an den Schulen. Im Westen kennen es auch viele. Eine ganz beeindruckende Geschichte, die in der Neuverfilmung wirklich, ich habe das vor ein paar Tagen gesehen, beachtlich ist. Da werden wir auch, was ja ein Markenzeichen des Ersten geworden ist, einen Themenabend draus machen. Den Film kann man, glaube ich, gar nicht für sich allein stehen lassen, sondern er wird vertieft anschließend in einer Dokumentation. Wir haben ja sehr grundsätzlich, Lutz, in dieser Sitzung auch noch mal über die Ausrichtung des Gemeinschaftsprogramms gesprochen. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir da große Einigkeit haben. Ich möchte, dass das erste deutsche Fernsehen vorne mitspielt, aber nicht Marktführerschaft um jeden Preis anstrebt, sondern wir wollen Qualitätsführerschaft. Ich glaube, das ist entscheidend für die Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und da spielt das Gemeinschaftsprogramm sicher eine maßgebliche Rolle, dass wir tatsächlich ein Programm anbieten, das immer wieder erkennbar macht. Mit Dingen wie der Themenwoche, aber auch im täglichen Programm, dass es in der Lage ist, ganz besondere Akzente zu setzen und sein Profil zu schärfen. Das ist das, was wir unter Qualitätsführerschaft verstehen. Und das ist nicht so dahergesagt, sondern das ist ja eine Frage, wie man so ein Programm ausrichtet. Dazu gehört auch ein Thema, das uns neben junger Plattform oder jungem Angebot ja ständig beschäftigt. Wie gelingt es uns, auch unter 49-Jährige, das ist ja immer die Wegscheide in der Erhebung der Fernsehquoten, verstärkt an das Erste zu binden. Wir haben in diesem Jahr dort einen Wert von 7,6%. Das ist, wenn man das mal mit nationalen Angeboten vergleicht, gar nicht so schlecht. Das ist 1% mehr als im letzten Jahr. Ist auch höher als beim ZDF übrigens. U49 sind wir vorn. Und ich glaube, das hat auch mit Neuausrichtung des Gesamtprogramms zu tun. Wir sind, glaube ich, insgesamt, insbesondere im fiktionalen Bereich, deutlich innovativer geworden. Jedenfalls bemühen wir uns darum und setzen dort Themen von Relevanz, die auch geeignet sind, Menschen in der Mitte des Lebens verstärkt anzusprechen. Wir waren uns sehr einig, dass etwa so ein Abend wie Bornholmer Straße zum 25. Jahrestag des Mauerfalls mit der Dokumentation ein gelungenes Angebot war, inhaltlich. Fand das eine beeindruckende fiktionale Aufarbeitung, Bornholmer Straße mit einem grandiosen Charlie Hübner. Ist ja auch mit Preisen überhäuft worden. Und man muss sich mal vorstellen, das lief gegen Champions League und hatte rund 7 Millionen Zuschauer. Aber was noch beeindruckender ist, die anschließende Dokumentation. Eine Dokumentation gegen Champions League. 5,3 Millionen Zuschauer. Das zeigt für mich etwas, woran ich immer geglaubt habe, dass Qualität und Quote sich nicht ausschließen, sondern wenn man es richtig macht, kriegt man sogar beides sehr sinnvoll unter einen Hut. Das gilt auch für den journalistischen Bereich, der bei uns ja immer noch die größte Rolle spielt. Hier, glaube ich, ist ganz entscheidend, dass wir nicht nur einen hohen Informationsanteil haben, sondern dass wir in unserem Informationsanteil auch immer wieder Dinge anbieten, die exklusiv sind, die investigativ sind, die Gesprächsstoff bieten, die publizistisch Aufmerksamkeit erwecken. Das ist uns, finde ich, ganz gut gelungen mit der beeindruckenden Reportage von Ranga Yogeshwar über Fukushima. Das war das erste deutsche Fernsehteam, das im Innern des Reaktors gedreht hat und eindrucksvoll gezeigt hat, welche Langzeitwirkung dieses Atomdesaster in Japan bis heute hat. Das gelingt auch immer wieder mit dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, etwa bei den Luxemburg-Leaks oder zuletzt mit einer Sonderausgabe des Weltspiegels, die wir jetzt verstärkt ins Programm nehmen, Weltspiegel Extra, mit exklusiven Recherchen zum Islamischen Staat und zur Bürokratie des Terrors. Oder etwa auch neulich mit dem Putin-Interview, das wir in ganzer Länge bei Jauch 21:45 nach einem Tatort ist ja durchaus mutig, da ein simultan übersetztes 30-minütiges Interview zu platzieren, ist aber sehr gut angenommen worden und ich war froh, dass wir dieses Exklusivinterview hatten. Das wird auch weiter fürs Fiktionale gelten. Da spielt die Neuausrichtung der Digeto eine große Rolle, über die wir bei dieser Tagung auch intensiv gesprochen haben, auch mit den Gremien. Wir haben dort, das ist noch Work in Progress, aber wenn Sie genau hinschauen, und ich bin froh, ich habe das auch in der uns begleitenden Publizistik wahrgenommen, dass dort aufgefallen ist, dass sich bei der Digeto was tut. Dass es nicht die alte Digeto ist, sondern dass sie von der Süßstofffabrik, hieß sie ja immer, jetzt doch mehr zur Patisserie wird und hübsche Dinge anbietet. Mörderhaus Usedom, der Usedom-Krimi war unlängst so einer. Wir wollen mit Digeto-Stoffen das Publikum erreichen. Wir wollen auch arbeiten. Daran ändert sich nichts. Das ist auch ein Teil unseres Auftrags. Aber wir wollen es doch in zeitgemäßer Form, mit guten Büchern, mit neuem Cast, mit anderen Schauspielern. Auch das ist ein Teil der Verjüngung. Und auch mit Themen, die eine gewisse Relevanz haben und die nicht bieder altbacken daherkommen. Der Usedom-Krimi war für mich so ein Beispiel. Oder am Samstag die besondere Schwere der Schuld, die wir unlängst gezeigt haben. Ja, keineswegs ein flacher Film, sondern einer, der ein sehr auch dramaturgisch anspruchsvoller Film war, aber der mit 20% roundabout ein Riesenpublikum gefunden hat. Das wird auch so weitergehen. Die Digeto ist da in der Entwicklung von vielen Stoffen. Wir werden neue Krimireihen für den Donnerstag entwickeln. Eine ist gerade derzeit im Dreh, zunächst jetzt in Berlin, Sarah Klein, eine Krimiserie, die am Ende in Tel Aviv spielt, also die in Tel Aviv ermitteln wird, derzeit im Dreh. Oder die Diplomatin mit Nathalie Werner, haben Sie vielleicht auch verfolgt, die hat ja sogar, wenn man so will, ein Praktikum beim Bundesaußenminister gemacht, um sich auf ihre Rolle vorzubereiten. Dem hat das übrigens gut gefallen, hat er unlängst beim Hauptstadttreff zum Besten gegeben. Und das sind andere Stoffe als in der Vergangenheit. Im Weihnachtsprogramm werden Sie auch aus Digeto-Mitteln co-produziert den Medikus sehen können. Das wird ein Highlight sicher im Weihnachtsprogramm des Ersten werden. Der ist ja im Kino sehr gut gelaufen. Oder auch den Film Die Mannschaft hinter den Kulissen sozusagen bei der WM in Brasilien. Sehr schönes Teil, läuft ja zurzeit in den Kinos. Und 2. Januar läuft er, ist platziert. Und dann auch Neujahr. Auch da haben wir exklusiv, auch mit Hilfe der Digeto, muss man sagen, fürs Weihnachtsprogramm ja jetzt immer einen Tatort, einen besonderen im Programm. Der Irre Ivan, der neue Weimar-Tatort mit Schirner und Ulm, den werden Sie Neujahr zu sehen bekommen. Und was wir auf jeden Fall weitermachen werden, das ist die Kombination, und das schafft ja ein Stückchen Relevanz und vor allen Dingen schafft es große Aufmerksamkeit, von fiktionalen Stoffen mit journalistischer Vertiefung. Da wird es im nächsten Jahr eine ganze Menge geben. Meister des Todes, ein Fernsehfilm über deutsche Waffenexporte, ist ja ein sehr aktuelles Thema. Auch ein Thema, das viele jüngere Menschen sehr bewegt. Der Hotscher und der Piepenköter, eine Culture-Clash-Komödie, wo es um unser Verhältnis zum Islam geht. Auch ein Thema, das brandaktuell ist. Aber auch andere große Stoffe, Die Frau im Schatten, zweiteiliges Dokudrama über Hannelore Kohl, wieder von Raimund Ley, und ein Zweiteiler, ein Polit-Thriller, Der Fall Barschel, auch aus der Digeto-Fabrik. Mit Sicherheit kein Süßstoff, sondern Zweiteiler der Digeto. Und so bemühen wir uns sowohl im Journalistischen als auch im Fiktionalen, das Programm eben sehr stark an einer Profilschärfung auszurichten.
Vielen Dank, Herr Harris.
Am Sonntag können Sie Tatort sehen. Eigenwerbung des NDR auch. Mit Wotan Wilke Möhring auch.
Oh, habe ich den vergessen?
Nein, jetzt am Sonntag. Weil es so aktuell ist, auch zu einem ganz aktuellen Thema. Flüchtlinge, Irak. Also,
ja, nach dem Programmtipp des Intendanten. haben Sie Fragen zum ersten, zum Auschwitz-Projekt? Bitte, Herr Grimm.
Ich würde Herrn Harris gerne nochmal zur Fiction die Frage stellen. Ich erinnere mich an diesen Schwierigkeiten für die dritte Staffel Weißensee Sendeplätze zu finden. Mhm. Und Miniserien funktionieren überall, wenn sie gut sind und sicherlich auch bei Ihnen, Babylon, Berlin Babylon und so weiter. Wie will man es künftig erleichtern, solchen 8-Teilern oder 16-Teilern einen Platz einzuräumen bei Ihnen, was jetzt sozusagen das Sendeschema angeht?
Naja, also Schwierigkeiten, Sendeplätze zu finden. Es gibt immer eine gewisse Unruhe bei Produzenten, wenn eine Produktion fertig ist und nicht zeitnah ins Programm kommt. Wir haben eine Jahresplanung und wir haben ein opulentes Serienangebot. Wir haben verlässlichen Platz mit der Doppelbespielung am Dienstag, die ja gestern, wenn Sie mal Mord mit Aussicht, gestern ja. Ist ja nicht nur die absolute Zahl, sondern Sie müssen sich mal Verlauf angucken. Das ist ja wie eine Bergwanderung nach oben. Also wir haben da schon starke Angebote und Weißensee ist ja auch etwas, was einen klaren Akzent setzt und das wird auch platziert, das ist doch gar keine Frage, es wird prominent platziert werden im nächsten Jahr. Wir haben andere, auch neue Serienstoffe in der Entwicklung und diskutieren in der Tat, ob wir neben dem Doppelplatz am Dienstag weitere Optionen uns eröffnen im Gemeinschaftsprogramm. Nur da müssen Sie immer auch die Frage beantworten, was soll dafür wegfallen? Und das ist nicht ganz einfach, weil Information fällt dafür bei uns nicht weg. Davon können Sie schon mal ausgehen. Der Film Mittwoch ist eine Marke für sich, die so stark ist und auch, ich sage immer, das ist der vielfältigste und anspruchsvollste und wahrscheinlich mit den relevantesten Stoffen schlechthin bespielte Fernsehfilmplatz im deutschen Fernsehen. Und der ist akzeptiert beim Publikum. Also, wie sagt Ina Müller immer, die da von dem Norden zitieren, nicht dran fummeln, wenn was löppt. Und der Film Mittwoch löppt. Also von daher ist das eine schwierige Diskussion. Ich kann mir aber auch vorstellen, aber das sage ich in der Öffentlichkeit in aller Vorsicht, dass man Serien eventmäßiger platziert, weil Fernsehen in der lineares Fernsehen in der veränderten Medienwelt, die wir erleben, ja, immer stärker auch Eventcharakter bekommt. Themenabende sind sowas, Themenwochen sind sowas. Und auch mit Serien kann man natürlich das Schema mal durchbrechen und sie als Event programmieren. Babylon Berlin haben Sie angesprochen, das wird noch ein bisschen dauern, bis das fertig ist, aber ist ja ein sehr auch voluminöses, ehrgeiziges Projekt, wo wir im Grunde sagen, mit einem Produktionsaufwand, der internationalen Serien vergleichbar ist, wollen wir aber mit deutschem Cast und mit deutscher Produktionstruppe für den internationalen Markt produzieren. Das wird man vor, sagen wir mal realistischerweise, vor 17 nicht im Programm sehen können. Aber das wäre für mich so etwas, wo ich sage, das wird man nicht im Wochenrhythmus vermutlich ausstrahlen, sondern daraus wird man ein Fernsehereignis machen. Das kann ich mir für andere Stoffe auch vorstellen, aber wo und wann, da möchte ich mich heute noch nicht festlegen.
Aber es bewegt sich da was?
Bewegt sich hoffentlich viel, jedenfalls bemühe ich mich darum.
Okay. Ein kleiner Hinweis, Volker Harris muss so gegen 12 Uhr gehen. Falls Sie noch Fragen haben, speziell an Volker Harris, dann sollten Sie die jetzt stellen. Ansonsten können wir einfach weitermachen mit dem, was wir geplant haben. Fragen. Also Sie können dann...
Ich bin entlassen.
Ganz entspannt gehen. Aber Sie sind natürlich sowieso immer herzlich willkommen hier. Nach dem Ausblick auf das Fernsehprogramm im Ersten, jetzt ein Ausblick auf das, was in unseren Radioprogrammen zu hören sein wird in den nächsten Wochen und Monaten von Joachim Knuth.
Wir schließen mit einem Projekt in den Tagen um Silvester herum an etwas an, was wir im September mit dem Dvorak-Experiment erfolgreich versucht haben, nämlich die klassische Form beim Dvorak-Experiment klassische Musik mit Interessen junger Menschen zu verknüpfen. Und das machen wir jetzt in einem Modell, was wir so noch nie in der ARD inszeniert haben. Wir reden also über eine Premiere. Wir machen ein gemeinsames Hörspielprojekt der jungen Radios und der Kulturradios der ARD, und zwar ausnahmslos aller jungen Radios und aller Kulturradios. Eine extrem aufwendige Produktion, die wir uns auch nur als ARD gemeinsam leisten können. Wir haben den Kiez-Roman Sowas von da vertont. Das ist ein Roman von Tino Hanekamp, der in einem Musikclub auf der Hamburger Reeperbahn spielt, der zum Abriss freigegeben ist. Und in diesem Club versammeln sich sinnigerweise in einer Silvesternacht lauter schräge, hinreißende Typen, die diesen Untergang noch einmal feiern wollen. Das alles erzählt dieser Roman. Das haben wir vertont in einem Hörspiel, an dem mitwirken Tom Schilling, Alexander Scheer, Lena Stolze, Wolf Becker, um nur einige zu nennen. Wir werden das ausstrahlen zwischen dem 28.12. und dem 3. Januar. Zunächst in den Jungwellen, dann in den Kulturradios und dazu etwas machen, was auch opulenter ist als sonst. Wir werden nämlich eine Storytelling-Seite diesem Projekt zur Hand geben im Stile eines Making-of mit Fotos, Videos, interaktiven Elementen. Das alles ist auf ard.de zu finden und auf den Webseiten der einzelnen Landesrundfunkanstalten. Wir haben einen On-Demand-Stream für die Erstausstrahlung des Hörspiels 7 Tage lang sowie Podcast-Nutzungsrechte für 2 Jahre. Und die Frage, warum machen wir das? Wir glauben, dass wir mit dem Hörspiel durchaus Generationen verbinden können, gerade wenn es solche modernen Stoffe sind. Wir machen ein besonderes Angebot an traditionelle Hörspielfans, aber auch an Neueinsteiger. Und wir glauben, dass diese Verbindung zwischen Neu und Tradition, also junge und ältere Hörer, schon auch die Chance ist, viele, die mit diesem Genre noch nicht in Berührung getreten sind, dafür neu zu gewinnen. Und deshalb auch ein ausgesprochen großes Partizipationsangebot bei diesem Hörspiel. Also das Making-of kann miterlebt werden, man kann kommentieren, man kann fragen und insofern in den jungen Wellen auch eine, wie wir es nennen, für die Hörerinnen und Hörer durchaus spürbare Animationskultur. Dann würde ich Sie gerne noch hinweisen auf etwas, worauf wir alle gemeinsam ziemlich stolz sind, weil wir es nämlich jetzt zum zehnten Mal machen, die 10. Radionacht für Kinder in der ARD, übermorgen von Freitag auf Samstag, mit dem, wie ich finde, sehr schönen Thema Flossenhoch. Da denkt man ja zunächst mal an Gangsterjagd, Polizei, Halbwelt, aber in Wahrheit geht es um die Unterwasserwelten, um Ozeane und Meere. Und es geht um Entdeckung, es geht auch um Beteiligung und es geht um fantasievolle Einreichung derer, die da mittun. Das sind unsere Hörerinnen und Hörer. Die haben zum Beispiel den Sopranfisch erfunden, den besten Unterwassersänger der Welt, mit der Spezialität Liebesarien. Und immer wenn sich ein Paar gefunden hat, wird im Duett gesungen. Das alles in dieser Nacht auch hörbar. Es haben sich wieder ganz viele Kinder, ganz viele Schulklassen, ganz viele Familien daran beteiligt. Und insofern 10. Radionacht der Kinder, diesmal mit dem Titel Flossenhoch. Wir sind froh darüber, dass es so viele Anrufe während der Nacht gibt, dass es so viel Beteiligung im Netz gibt, dass es so viele Kommentare im Chat gibt. Und wir sind eigentlich sehr gespannt, was in dieser Nacht in den 5 Stunden am Freitag von 20 Uhr bis Samstagmorgen um 1 Uhr so alles auftaucht und wer alles auftaucht, um im Bild zu bleiben. Also Flossenhoch, die ARD-Radionacht für Kinder. Und dann noch ein letztes. Wir haben ja uns vor einem Jahr aus der Formel 1 dergestalt verabschiedet, dass wir die hohen Rechtekosten, die Veranstalter von uns wollten, nicht mehr zahlen und haben ein sogenanntes Basispaket gemacht. Daraus haben wir in Teilen finanziert ein auf ein Jahr begrenztes Rechercheprojekt Sport. Das werden wir fortsetzen, und zwar bis zum Ende dieser Beitragsperiode, bis Ende 16. Das ist im Grunde genommen eine Recherche- und Investigativredaktion, die über alle Häuser und alle Sportredaktionen verteilt in unserem Programm einen deutlichen Mehrwert geschafft hat. Wir haben das ausgewertet und haben schon auch staunend festgestellt, dass es insgesamt aus diesem Pool im vergangenen Jahr fast 20 exklusive Beitragspakete gab, mit Deutschlands Rolle bei der Vergabe der Fußball-WM nach Katar, mit der dunklen Welt der Spielerberater, mit Olympia 2016 in Rio und. Und wir glauben, dass das als Ergänzung zu unserer klassischen Sportberichterstattung in Zukunft auch wichtiger werden wird. Insofern haben wir das verlängert und sind froh, dass sich daran der WDR, der HR, das Deutschlandradio, der Bayerische Rundfunk, der SWR und der NDR beteiligen. Und wir unterstützen dies weiter aus Sondermitteln für die kommenden 2 Jahre.
Vielen Dank. Fragen zum Sopranfisch und zu anderen Highlights im Radioprogramm der ARD.
sind über jeden Hinweis dankbar in der Presse auf dieses schöne Ereignis, weil ich glaube, das wird viele Menschen interessieren. Das glaube ich schon. Das ist ja wirklich Familienradio im besten Sinne.
Viele Filme und viele Serien, die Sie in den Programmen der ARD sehen, also im ersten und in den dritten Programmen, sind Auftragsproduktionen. Und wie das so ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, kann es auch durchaus mal zu Interessenskonflikten kommen. Und um das Verhältnis zwischen ARD und den Produzenten besser zu regeln, haben sich beide Seiten bereits vor 5 Jahren auf gemeinsame Eckpunkte verständigt. Und diese Eckpunkte, das haben die Intendanten entschieden, werden jetzt um 1 Jahr verlängert. Bitte, Herr Marmor.
Ja, wäre vielleicht gar nicht so eine große Nachricht, aber Sie wissen ja, da gibt es durchaus gerade eine aktuelle, auch deutliche Diskussion. Wir reden schon seit längerem mit der Produzentenallianz über die Frage, wie sollen die Modelle der Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen. Dort hat die Produzentenallianz in Teilen andere Vorstellungen als wir, was ich übrigens völlig normal finde. Also wir müssen das Geld der Beitragszahler vertreten und die Produzenten sind auch in der schwierigen Situation. Die müssen halt auch sehen, dass sie für sich die bestmöglichen Ergebnisse bekommen. Und das ist in einer Arbeitsgruppe schon lange behandelt. Auch diese Arbeitsgruppe leitet meine Kollegin Carola Wille. Und man hat sich in der Arbeitsgruppe verständigt und der Vorstand der Produzentenallianz hat es auch bestätigt, ein weiteres Jahr zu den Eckpunkten oder mit diesen Eckpunkten weiterzuarbeiten, auch um die Gespräche, die es ja gibt, wo gibt es Modifikationen, wo muss es vielleicht Anpassungen geben, weiterführen zu können. Das zeigt, ist eigentlich ein, finde ich, ein Gebot der Vernunft und der vernünftigen Zusammenarbeit miteinander, dass man jetzt nicht irgendwie einen Streit übers Knie bricht, sondern weiter gemeinsam konstruktiv nach Lösungen sucht. Wir sind aufeinander angewiesen. Die Produzenten brauchen uns und wir brauchen die Produzenten. Und in dem Geiste sollten die Verhandlungen geführt werden. Dass die Finanzsituation der Sender nicht einfacher geworden ist, das wissen Sie. Umgekehrt sehe ich schon auch die Probleme der Produzenten. Das darf man nicht verleugnen. Die haben Margen, da würden sich andere gar nicht drum bemühen. Es steigt, da würde kein Verleger auf die Idee kommen, in die Produzentenbranche einzusteigen. Also bei allem Klagen über die Situation in manchen Bereichen ist es möglicherweise bei den Produzenten durchaus härter. Und das sehen wir im Fernsehmarkt, ist es sehr schwierig. Aber auch wir haben halt begrenzte Ressourcen und da muss man gemeinsam einen Weg finden. Und da suchen wir weiter. Aber es ist jetzt gut, dass man das bei einer bestehenden Vereinbarung weitermachen kann. Ich bin auch froh, dass die Produzentenallianz ihrerseits gesagt hat, wir sind auch bereit, das noch einmal 1 Jahr zu verlängern. Und über Details wird auch weiter gesprochen.
Vielen Dank. Haben Sie Fragen zur Produzentenallianz? Dann haben wir noch ein Thema für Sie. Und zwar ist ja vor knapp 2 Jahren inzwischen der neue Rundfunkbeitrag eingeführt worden, der jetzt ja auch gar nicht mehr so neu ist. Er hat die Rundfunkgebühr abgelöst. Und ein Teil dieser Umstellung war ja auch, dass Menschen mit Behinderung den Rundfunkbeitrag zahlen, den reduzierten Satz von 5,99 €. Und ARD, ZDF und Deutschlandradio haben sich im Gegenzug dazu bereit erklärt und haben zugesagt, das Angebot für seh- und hörgeschädigte Menschen zu verbessern, also den Ausbau von barrierefreien Angeboten, wie das heißt. Und dort gibt es einen neuen Zwischenstand, den Ihnen Lutz Marmor sagen wird.
Ja, vielen Dank. Ich will noch eingangs sagen, das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich finde, wer, wenn nicht wir, Öffentlich-Rechtliche, müssen da unserer Pflicht auch sozusagen nachfolgen, ich sage mal, den Menschen die Teilhabe einfach schlicht und einfach zu ermöglichen, die mit Behinderungen leben müssen. Und da sind wir früh losgegangen und haben aber wirklich jetzt, und da bin ich sehr froh drüber, die gesamte ARD hinter uns versammelt. Wir haben jetzt 93% des Angebots im Ersten mit Untertiteln versorgt. Wir wollen natürlich auch noch die letzten 7% dann schaffen, aber das ist schon sehr ordentlich. Auch in den dritten Programmen sind die Quoten deutlich gestiegen. Wir haben zusätzlich auch Hörfilme, das Hörfilmangebot für blinde Menschen deutlich ausgebaut. Immerhin 38% des Hauptabendprogramms haben eine Audiodeskription, also beispielsweise bei Spielfilmserien oder auch bei Natur- und Tierdokumentation. Wir sind mit den Verbänden auch im Gespräch, wie muss man das machen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansprüche und Wege, auch wo sind die Prioritäten? Und mir ist das ist auch wichtig, dass wir uns dazu bekennen und dass wir auch in dem Fall wirklich sagen können, wir haben geliefert. Auch bei den Fußballspielen, bei der Fußball-WM war es so, dass wir mit einer extra Tonspur den Hörfunkkommentar dann auf den Bildschirm bringen konnten, was dann möglich macht, dass Menschen sozusagen auch gemeinsam sehen können und nicht der eine sich vors Radio setzen muss und der andere vor einen Fernseher. Also das, was wir da tun konnten, haben wir gemacht, übrigens ohne, dass wir extra Geld dafür bekommen haben. Das ist ja nicht irgendwie in KEF-Anmeldungen oder so aufgetaucht, sondern wir haben gesagt, gut, das ist jetzt in der laufenden Beitragsperiode bis 2016. Wir müssen es machen, es ist uns eine Verpflichtung und ein bisschen froh bin ich darüber, auch wenn es, finde ich, eigentlich auch selbstverständlich ist. Aber Sie müssen ja trotzdem die Mittel freischaufeln aus den Etats und das ist in den heutigen Zeiten nicht so einfach und dass das gelungen ist, finde ich ganz gut.
Vielen Dank.
Haben 12 Uhr.
Genau, ist 12 Uhr. Nein. High noon. Nein, haben Sie Fragen zur Barrierefreiheit oder noch zu anderen Themen? Herr Grimm.
Also Spezialthema, Musikantenstadel.
Oh, da kann ich jetzt, da fehlt mir jetzt Volker Harris, aber tja, bitte.
Also die Frage ist natürlich, gibt es eine Bestandsgarantie, gibt es einen Zeitraum, wie will man sich da verständigen?
Nein, ich glaube, das haben wir auch schon verkündet. Ich muss es jetzt aus dem Gedächtnis zitieren, weil in der Tat Volker Harris und Thomas Schreiber sich darum kümmern. Es gibt einfach Gespräche mit dem ORF nach dem Motto, bitte versucht das, ich sag's mal, ein Stück zu modernisieren. Und wir haben jetzt erstmal sowieso einen Vertrag bis 2015, soweit ich das weiß. Also können wir nachher noch, ob die Zahl stimmt, ist jetzt wirklich aus dem Gedächtnis bis Ende 2015. Ich glaube, dass der ORF erklärt hat, das ist ja dann auch schon meine Aussage, sie wollen es gerne auf jeden Fall fortführen und sie möchten natürlich auch die Partnerschaft mit der ARD in dem Fall und der SRG weiter fortführen. Und das muss man jetzt sehen. Also da gibt es keinen Beschluss bisher, es gibt aber genau dieses Mandat, gemeinsam zu sprechen und zu versuchen, da auch in die Zukunft mit einem solchen Angebot zu kommen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Volksmusiksendung. Wir haben Florian Silbereisen, der eine zeitgemäße Form hat. Dazu bekennen sich alle in der ARD. Da gibt es keinerlei Kritik. Dem würde ich jetzt in der Tat eine Bestandsgarantie erstmal geben. Nicht für ewig, aber für die überschaubare nächste Zeit. Wir haben am Sonntagmorgen im Sommer, das treten ja auch viele Schlagerkünstler auf. Wir haben immer wieder sonntags vom SWR federführend, wenn Sie das sehen. Also das kommt schon in unserem Angebot vor. Und das ist ein klassisches Beispiel. Die einen haben gesagt, ihr habt viel zu viel Volksmusik. Dann haben wir unter anderem die Sendung mit Hansi Hinterseher eingestellt. Da gab es natürlich prompt wieder Kritik von denen, die es ja gibt in viel, und zwar richtig viele, die diese Sendungen sehen. Und die ARD muss für alle da sein, also auch für Zuschauer, sozusagen die älter sind. Ich sage immer wieder, uns ist jeder Zuschauer gleich lieb und auch die müssen ein Angebot haben. Und die finden nur wirklich bei den Privatsendern so gut wie gar nichts. Also von daher ist uns auch wichtig, dass wir die auch weiterhin mit im Fokus halten. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht über Sendungen diskutiert. Passen die noch? Sind die zeitgemäß? Kann man es besser machen? Das ist ja eigentlich ein normaler Vorgang.
Danke. Sonst noch Fragen? Das macht nicht den Anschein. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Für den NDR wäre es jetzt ja ist eigentlich gewesen. Das wäre das Ende der 2 Jahre. Aber weil es so schön ist, machen wir ja noch das 3. Jahr. Das heißt also, Sie werden diese Besetzung auch bei den Pressekonferenzen im nächsten Jahr wieder begegnen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.
Wenn es alles gut geht und wir wünschen Ihnen dann, auch wenn es soweit ist, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Langsam kann man das anfangen mit solchen Wünschen. Es wird auch kälter in Deutschland.
Wir sind eins. ARD.